Annabelle hat schon gesagt, heute geht es um den König Hiskia. Und ich nehme uns erstmal ein bisschen mit rein in die geschichtliche Situation, denn ich glaube, nicht jeder weiß unbedingt, wer König Hiskia war und wann er so gelebt hat. Das war ein König, der lebte 700 Jahre vor Christus. Und Noah, jetzt kannst du mal diese erste Übersicht machen, wenn das klappt. Im zweiten Königebuch im Alten Testament, da lesen wir von König Hiskia. Kannst mal die nächste Folie machen. Und es gibt richtig viele Könige im Alten Testament. Das ist so eine kleine Übersicht. Und da links sehen wir so drei große Könige. Saul, David, Salomo. Das waren Könige, die über das ganze Königreich Israel geherrscht haben. Und nach Salomo wurde das Königreich Israel aufgeteilt. Es gab dann ein Nordreich und ein Südreich. Und wir sehen hier so nach Salomo zwei Reihen, diese ganzen schwarzen Könige, das waren die Könige des Nordreiches. Und dann die dritte Reihe von oben quasi, da sind so schwarze, manchmal schwarz-weiße, manchmal weiße Könige, das sind die Könige des Südreiches. Warum sind die so schwarz oder warum sind die so weiß? Ganz einfach, weil die Bibel am Anfang, wenn sie einen König beschreibt, immer kurz sagt, und das war ein König, der tat, was dem Herrn gefiel, oder es war ein König, der tat, was dem Herrn missfiel. Und wenn er also ein König war, der tat, was dem Herrn gefiel, ist er hier weiß. Und wenn er tat, was dem Herrn missfiel, dann ist er schwarz. Und manche sind so dazwischen, schwarz-weiß oder weiß-schwarz. Wir sind also jetzt im Südreich Juda, dort ist Hiskia König. Hiskia ist so der Letzte in der Reihe. Danach kommen noch mehr, aber wir sehen, dass das Nordreich ist schon nicht mehr existent. Da kamen die Assyrer und haben das Nordreich geschluckt. Die Assyrer waren damals die Weltmacht. Israel war ein kleiner Staat und war immer bedroht von irgendwelchen anderen Staaten. Und jetzt waren es die Assyrer, die haben das Nordreich schon eingenommen. Und jetzt waren sie kurz davor, das Südreich einzunehmen. Und wir sehen noch, Hiskia lebte zur gleichen Zeit vom Propheten Jesaja. Der wird nachher auch noch eine Rolle spielen. Jesaja war der Berater vom König Hiskia. Jetzt kannst du mal die nächste Folie machen. Da sehen wir, wie groß Assyrien war. Also so um Jerusalem rum ist Israel und Assyrien war wirklich, hatte eine große Ausbreitung zu der Zeit. Und jetzt nächste Folie. Sie waren schon überall und kamen der Hauptstadt Jerusalem immer näher und waren kurz davor, diese auch zu schlucken. Und unser Text heute befasst sich mit dieser Situation. Hiskia ist König, hat eigentlich nur noch seine Hauptstadt. Alle haben sich zurückgezogen in diese Stadt und sitzen in den Mauern Jerusalems. Rundherum sind nur noch Feinde und Hiskia muss irgendwie sein Volk da rausretten. Und Hiskia wartet darauf, dass Gott ein Wunder tut. Und es gibt noch zwei interessante archäologische Dinge, von denen wir auch über Hiskia etwas wissen. Das erste ist dieses Prisma. Da wurde die Geschichte von Sanherib, das ist der assyrische König, und von Hiskia, die ist auf diesem Prisma überliefert. Und es gibt auch einen Tunnel in Jerusalem, der heißt Siloa-Tunnel. Der wurde auch, das ist die nächste Folie, der wurde auch zur Zeit von Hiskia gebaut. Denn Hiskia wollte irgendwie einen Weg aus der Stadt bauen, damit man doch noch fliehen kann und hat in dieser Zeit diesen Tunnel bauen lassen. Okay, das war jetzt der geschichtliche Background. Jetzt gehen wir rein in die Situation. Also schwierige Lage, eine Großmacht und die zwingt Hiskia und sein Volk ganz viele Steuern zu zahlen. Und Hiskia hat irgendwann gesagt an Assyrien, ich zahle das nicht mehr. Wir machen nicht mit, wir werden uns nicht von euch überrumpeln lassen und einnehmen lassen, sondern wir vertrauen dem Herrn und wir werden da nicht mitmachen. Das haben die Assyrer sich natürlich nicht gefallen lassen und sind auf Jerusalem zumarschiert, haben das ganze Land eingenommen und die Stadt eingekesselt. Und jetzt wollen sie die Leute, die in Jerusalem leben, einfach aushungern lassen. Stellt euch vor, ihr seid jetzt die Einwohner Jerusalems. Ihr lebt dort, ihr könnt nicht mehr raus, rundherum sind nur noch Feinde. Euer König sagt aber, wir vertrauen dem Herrn, wir warten auf ein Wunder. Aber es passiert kein Wunder. Die Lage ist misslich, es wird immer schlimmer. In der Bibel steht, ihr seid kurz davor, darüber nachzudenken, euren Kot und euren Urin zu trinken. Sehr unappetitlich, aber steht in der Bibel. Also schlimmer könnte die Lage kaum sein. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und jetzt kommt ein Mann namens Rabschake. Rabschake ist der Anführer des assyrischen Heers. Der stellt sich vor eure Stadtmauer und der macht euch einen Vorschlag. Hören wir mal, was Rabschake zu sagen hat. Das ist der Text aus 2. Könige 18.
Mein Herr will, dass jeder in Juda dies hört, auch die Leute auf der Stadtmauer. Bald schon werden sie zusammen mit euch ihren eigenen Kot essen und ihren eigenen Urin trinken. Hört die Botschaft des großen Königs von Assyrien. So spricht der König. Lasst euch nicht von König Hiskia täuschen. Er wird euch nicht vor mir retten können. Lasst euch nicht von Hiskia blenden, damit, dass ihr dem Herrn vertrauen sollt. Lasst euch nicht verführen von den Worten, der Herr wird uns retten. Diese Stadt wird dem assyrischen König nicht in die Hände fallen. Hört nicht auf Hiskia. Der König von Assyrien bietet euch folgenden Handel an. Schließt Frieden mit mir und kommt heraus. Dann wird jeder einzelne von euch weiterhin von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen können und aus seinem eigenen Brunnen trinken dürfen. Ich werde euch später in ein anderes Land bringen. Ein Land, das wie euer Land ist und reiche Ernten hervorbringt. Getreide und Wein, Brot und Weinstöcke, Olivenbäume und Honig. Wählt das Leben, nicht den Tod. Hört nicht auf Hiskia, wenn er euch verführt mit dem Versprechen, der Herr wird uns retten.
Sanherib, der König, schickt also seinen Rabschake und lässt eine riesige Möhre vor den hungernden Menschen in Jerusalem baumeln und sagt, wäre das nicht schön, endlich wieder was essen, endlich wieder Brot, endlich wieder Wein zu trinken, endlich wieder Wasser? Kommt doch mit mir, macht doch Frieden. Das ist doch verlockend, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute von Jerusalem ganz kurz davor sind zu sagen, wir wechseln die Seiten. Hiskia war gut, wir haben versucht, Gott zu vertrauen, aber das Wunder ist einfach nicht passiert. Komm, jetzt lass gut sein. Wir schließen uns den Assyrern an. Wie einfach wäre das jetzt aufzugeben? Für Hiskia ist das natürlich eine absolut schwierige Situation. Er ist verantwortlich für sein Volk, und er will Gott vertrauen. Er will auf dieses Wunder warten. Aber es passiert nichts. Und er ist eingesperrt in der eigenen Stadt. Er kann kaum etwas machen. Draußen ist die Übermacht, die ihn umzingelt hat. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Und draußen versucht jemand, deine Leute wegzuziehen, indem er große Versprechen macht. Und er verhöhnt auch noch deinen Gott. Er sagt, das, was dein Gott verspricht, das wird sowieso nicht passieren. Wie lange willst du noch Gott vertrauen? Eigentlich macht Hiskia alles richtig. Er vertraut Gott. Auch wenn es schwierig ist, vertraut er Gott weiter. Er ist ein König, wie man ihn sich wünschen kann. Von Gott eingesetzt, der Gott vertraut. Und er ermutigt sein Volk zu warten und weiter zu vertrauen. Aber die Lage spitzt sich immer weiter zu und es ist kein Wunder in Sicht. Und jetzt entscheidet sich, wie stark das Vertrauen wirklich ist. Wenn alles läuft und alles super ist, dann ist das natürlich leicht zu sagen, ja, ich vertraue Gott und es fließt alles und ist alles super. Aber wenn es schwierig ist, dann kommt es darauf an. C.S. Lewis hat mal gesagt, man weiß nie, wie sehr man einer Sache wirklich glaubt, bis deren Wahrheit zu einer Frage von Leben und Tod wird. Da entscheidet sich das wirklich. Hiskia bleibt Gott treu und er rät das auch seinem Volk, Gott treu zu bleiben. Aber es ist wirklich, wirklich schwierig. Und hart ist dann auch, wenn Leute kommen und über den Glauben lästern. Vielleicht kennst du das. Es passiert irgendwas Schlimmes und Menschen fragen, wieso lässt dein Gott das zu? Wieso macht dein Gott da nichts? In der Krise zeigt sich, wie wir wirklich sind. Aber das ist so schwer, wenn Leute fragen, wieso macht Gott nichts? Und manchmal haben wir als Christ auch schlechte Argumente, weil wir vielleicht selber manchmal in der Frage sind, wieso macht Gott da nichts? Ich kann es auch nicht verstehen. Ich würde zwar gerne glauben und ihm vertrauen, aber ich weiß es gerade auch einfach nicht. Das tut dann manchmal weh, wenn man das von anderen hört und selber noch in Zweifel kommt. Wir wollen uns anschauen, wie Hiskia mit der Situation umging. Es kommt ganz viel auf ihn zu, die Situation ist schlecht, er will Gott vertrauen, aber es wird immer schwieriger, es passiert nichts. Was macht er damit? Das liest uns Annabel vor.
Nachdem Hiskia diesen Brief erhalten und gelesen hatte, ging er hinauf zum Haus des Herrn und breitete das Schreiben vor dem Herrn aus. Dann betete er zum Herrn: Herr, Gott Israel, der du zwischen Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du allein hast Himmel und Erde geschaffen. Höre meine Worte, Herr, und erhöre mich. Öffne deine Augen, Herr, und sieh. Höre Sanheribs Lästerworte gegen den lebendigen Gott. Es stimmt, Herr, dass die Könige Assyriens all jene Völker und ihr Land vernichtet haben. Sie haben die Götter dieser Völker ins Feuer geworfen. Denn es waren ja keine Götter, sondern nur Holz und Stein, von Menschen geschaffen. Die konnten sie vernichten. Herr, unser Gott, rette uns vor seiner Macht. Dann werden alle Königreiche der Erde wissen, dass du allein, Herr, Gott bist.
Der Rabschake, der hat also irgendwie diese Schriftrolle über die Mauer geworfen. Und Hiskia, der nimmt diesen Brief. Und das Erste, was er macht, er geht erstmal los. Er geht zum Tempel. Er macht sich auf den Weg. Und ich glaube, das ist gut, wenn du in so einer schwierigen Situation bist, vielleicht erstmal rauszugehen da. Erstmal aus dem gewohnten Umfeld, das verlassen, raus aus der Situation. Und dann geht er in den Tempel und betet. Auch Lincoln hat mal gesagt, oft bin ich niedergekniet zu beten, weil ich sonst nicht wusste, wohin. Ich bin niedergekniet zu beten, weil ich sonst nicht wusste, wohin. Und ich glaube, dass es Hiskia ähnlich geht. Wo soll er denn noch hin? Seine Stadt ist eingekreist. Er kann mit keinen anderen Verbündeten mehr irgendwie was machen. Seine Berater wissen auch nichts mehr. Er kann nur noch zu Gott gehen. Er kann nur noch beten und zum Tempel gehen. Und dann steht in der Bibel, er breitete das alles aus. Er nahm diese Schriftrolle und breitete sie aus vor dem Herrn. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er das so nimmt und wie er das ausbreitet und wie er sagt, Gott, so ist es. Das sagt der Rabschake über dich, das sagt der Sanherib über dich. Was sollen wir jetzt damit machen? Das dürfen wir machen mit dem, was uns bedrückt. Vielleicht haben wir Rechnungen, die wir vor Gott ausbreiten wollen. Vielleicht haben wir verschiedene Optionen für die Zukunft, die wir vor Gott ausbreiten wollen. Vielleicht ist es auch die Tageszeitung, die uns so beschäftigt. Das können wir vor Gott ausbreiten. Vielleicht sind es Kommentare und Posts, die uns beschäftigen, die uns vielleicht anklagen. Das können wir vor Gott ausbreiten und können sagen, Herr, so ist es. Das ist die Lage, das ist die Situation. Was mache ich jetzt damit? Hiskia nimmt sich dafür Zeit. Und im nächsten Schritt macht Hiskia sich deutlich, mit wem er da eigentlich redet. Er betet, Herr Gott Israels, der du zwischen Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du allein hast Himmel und Erde geschaffen. Er überlegt sich, an wen er das alles richtet. Und ihm wird bewusst, das ist der Herr über alle Königreiche. Mit dem rede ich jetzt hier. Der Schöpfer aller Welt, der zwischen dem Cherubim thront, also der den Thron über allem hat. Der thront sogar über Sanherib noch. Sanherib ist ein kleiner Pimpelkönig im Verhältnis zu dem Gott, zu dem ich jetzt rede. Es verändert sich seine Perspektive, weil er weiß, mit wem er spricht. Das wird Hiskia im Gebet bewusst. Und das ist auch eine Folge von Gebet, dass wir eine neue Perspektive auf die Situation bekommen. Wir sind dann nicht mehr in der Situation drin, sondern wir nehmen so ein bisschen die Vogelperspektive ein und können aus Gottes Situation sehen, was da eigentlich gerade passiert. Beten heißt auch, die Wirklichkeit aus Gottes Perspektive zu sehen. Auch das können wir machen. Wir können das alles vor Gott ausbreiten und wir können uns bewusst machen, wer Gott ist. Wenn da Kommentare sind, die uns angreifen, können wir sagen, mein Gott ist doch der, der mich gemacht hat. Mein Gott ist der, der die Wahrheit über mich spricht. Es stimmt doch nicht das, was da in den Kommentaren steht, sondern das, was im Wort Gottes über mich steht. Das ist die Wahrheit. Wenn wir Rechnung haben, können wir uns bewusst machen, wir haben einen Herrn, der uns versorgt, der über alle Maßen geben kann. Der wird uns auch versorgen. Also bewusst machen, wer Gott ist, verändert unseren Blick auf die Situation. So erlebt es auch Hiskia. Ich glaube, dass es nach wie vor total schwierig ist, für ihn Gott zu vertrauen. Aber es hilft ihm. Es hilft ihm, auf Jesus zu schauen. Auf Gott zu schauen. Bei uns ist es so, welche Situation auch immer es gibt, wir können auf Jesus schauen. Welche Situation gibt es denn, die Jesus nicht unter Kontrolle hat? Da gibt es nichts. Jesus kann uns helfen in jeder Lage. Er ist immer größer. Und es gibt auch keine Position oder keine Rolle, wo man irgendwie zu groß wäre, als dass man Gott nicht vertrauen könnte. Hiskia ist König, der oberste Mann im Staat. Und trotzdem hat er den Charakter, auf Gott zu vertrauen. Er sagt nicht, ja, das müssen wir jetzt mit Politik lösen oder so, sondern er vertraut Gott auch in dieser Lage. Und am Ende geschieht das Wunder. Die belagerte Stadt wird gerettet. Ich lese uns das vor aus 2. Könige. Dort spricht der Prophet Jesaja über den König von Assyrien. Und er sagt, Jesaja sagt, er wird diese Stadt nicht betreten, um seine Pfeile darin abzuschießen. Er wird nicht mit seinen Schildern vor ihren Toren aufmarschieren und keine Erdwelle gegen die Stadtmauern aufschütten. Auf der Straße, auf der er gekommen ist, wird er zurückkehren. Er wird diese Stadt nicht betreten, spricht der Herr. Denn ich werde diese Stadt verteidigen und retten, um meiner Ehre willen und meinen Diener David zuliebe. Das sagt Jesaja und jetzt wird beschrieben, was passiert. In dieser Nacht ging der Engel des Herrn hinaus ins assyrische Lager und tötete 185.000 Mann. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, lag alles voller Leichen. Da brach König Sanherib von Assyrien das Lager ab und kehrte in sein Land zurück. Und die Israeliten in Jerusalem konnten weiterleben. Am Ende passiert das Wunder. Gott bleibt der Herr der Geschichte und Gott rettet sein Volk daraus. Das Vertrauen von Hiskia hat sich gelohnt. Und die Lästerworte Sanheribs, der gesagt hat, ich nehme euch sowieso ein, die waren nicht gerechtfertigt. Trotzdem gibt es für mich in diesem Wunder noch zwei schwierige Fragen. Die erste schwierige Frage ist, wieso ist Gott so grausam? Also es ist ja schön, dass die Leute aus Jerusalem gerettet wurden, aber es sind auch 185.000 Mann umgekommen. Die zweite Frage ist, was ist denn, wenn in unserem Leben das Wunder ausbleibt, wenn wir so ein Wunder nicht erleben? Darauf möchte ich noch kurz eingehen. Das erste, wieso ist Gott so grausam, ist eine schwierige Frage, die man nicht kurz beantworten kann. Aber die Richtung, in die das geht, ist, Gott ist einfach ein eifernder Gott. Gott nimmt Partei für sein Volk Israel und wenn jemand sein Volk angreift, dann ist er wie eine aufgebrachte Mutter oder ein aufgebrachter Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Und dann gibt es kein Pardon. Wer Israel angreift, greift seinen Augapfel an, sagt Gott. Und deshalb muss derjenige, der sein Volk angreift, auch mit einem harten Kampf Gottes rechnen. Trotzdem würde sich das lohnen, da mal ein eigenes Thema drüber zu machen, über die Brutalität im Alten Testament. Das zweite ist, was ist denn, wenn das Wunder bei mir ausbleibt? Es ist ja schön, dass Hiskia sowas erlebt, aber wie ist das bei mir? Das erste, was ich dazu sagen möchte, ist, Gott ist dann trotzdem da. In jeder Notlage, auch wenn wir das Gefühl haben, wir wissen keinen Ausweg, Gott ist trotzdem da. Gott ist im Leid mitten unter uns. Nirgendwo in der Bibel wird den Christen versprochen, dass sie nie mehr leiden müssen. Es wird immer nur gesagt, dass im Leid Jesus da ist. Das ist das Erste dazu. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wenn das Wunder noch nicht da ist, dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Wir Christen, wir leben mit der Perspektive der Ewigkeit. Wir leben in dem Glauben, dass wir irgendwann im Himmel bei Gott sein werden. Das ist das große Wunder, was auf jeden Fall am Ende unseres Lebens wartet. Und wenn das Wunder jetzt noch nicht passiert, dann ist die Geschichte auch noch nicht zu Ende. Dann passiert es später, spätestens am Ende unseres Lebens. Und auch da kann das Gebet unsere Perspektive auf Situationen verändern. Wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt, dann ist das für uns Menschen verständlicherweise schlimm und grausam, weil dieser Mensch einfach weg ist. Aber wenn wir das aus der Perspektive Gottes sehen, dann ist dieser Mensch, der stirbt, ist jetzt bei ihm und hat das Beste, was man überhaupt haben kann. Das ist diese andere Perspektive, wenn wir Dinge aus Gottes Sicht sehen. Trotzdem dürfen wir natürlich trauern und so, aber ich hoffe, dass uns das auch Trost gibt zu wissen, da ist eine Hoffnung, auf die wir warten und auf die wir zusteuern. Am Ende kommt auf jeden Fall das Wunder. Das Wunder, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden und bei Jesus sein werden. Das Wunder bleibt also nicht aus, sondern es wird kommen, spätestens im Himmel. Amen.